Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Ich weiß nicht, wie es meinen Zuhörern geht, aber wenn ich so mit Menschen spreche, ist das Erste, was ich von denen in diesen Corona-Zeiten höre, mir geht so schlecht, ich bin so schlecht drauf, es ist alles so doof. Und das will ich auch gar nicht bestreiten, mir geht es ein Stück weit auch so. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich einfach mal gefragt, wie geht es denn jetzt Leuten, die schon mal in der Vergangenheit wirklich durch massive Täler gegangen sind, die deren Leben vielleicht auch wirklich auf der Kippe und wirklich auf der Kippe gestanden hat. Und mit so jemandem unterhalte ich mich heute. Ich bin nämlich mit Emma Spring verabredet. Hallo Emma.
Hallo Heiko.
Emma gehört für mich zur Kategorie der Verrückten und ich hoffe, ich kann das sagen, ohne dass er gleich aus der Leitung purzelt, weil Emma ist auf der einen Seite Ironman, was schon mal ziemlich abgedreht ist, aber er ist auf der anderen Seite auch herztransplantiert. Also ein herztransplantierter Ironman, wenn das mal nicht verrückt ist. Emma, lass uns doch erstmal zu diesem Thema Herztransplantation kommen. Warum brauchtest du ein Spenderherz? Weil das ist ja immer sozusagen die letzte Lösung, bevor gar nichts mehr geht.
Um das vorwegzunehmen, die genaue Ursache, warum ich schlussendlich das neue Herz gebraucht habe, ist gar nicht bekannt. Ich hatte aber in dem Jahr, wo es passiert ist, das war 2010 im Sommer, es fing eigentlich an mit dem Herzstillstand auf dem Sofa, ja, beim Tour de France gucken. Und hatte ich sehr viel Glück, dass meine Frau zu Hause war, die den Nachbarn geholt hat, der mich dann erstmal wiederbelebt hat.
Also du bist vor dem Fernseher beim Tour de France schauen kollabiert.
Genau, blau angelaufen. Meine Frau hat mich noch was gefragt. Ich habe nicht mehr geantwortet. Dann lag ich da. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Sofa lag oder daneben. Und schlussendlich hat sie mich dann da gefunden, genau. Ja. Und dann hat mein Nachbar mich wiederbelebt. Ich bin dann auf der Intensivstation in Köln im Herzzentrum wach geworden. Und ja, da lief dann so eine EKG-Linie und eben nicht mehr die Tour de France-Etappe vom Vortag. Genau, ja. Und dann war es eigentlich ein langer Prozess. Da war ich erstmal da im Krankenhaus. Dann wurde ich wieder entlassen. Dann hatte sich die Pumpfunktion vom Herz, die sogenannte EF, die hatte sich dann wieder erholt. Dann bin ich wieder arbeiten gegangen und dann kam eigentlich in 2011 im Januar ein Rückfall, wo dann halt irgendwie Sachen nicht mehr übergeleitet worden sind. Und in 2011 konnte man dann eigentlich zugucken, die Pumpleistung vom Herz wurde immer schlechter. Und keiner wusste eigentlich so warum, sodass man im Sommer schon gesagt hat, wenn das so weitergeht, ja, dann brauchen sie irgendwann ein neues Herz. Und das wurde dann zum Jahresende auch wirklich schlecht. Ich konnte ja so 100 Meter am Stück dann auch nicht mehr gehen, hatte immer Oberbauchschmerzen und dann musste die Gallenblase raus zum Jahresende. Und dann bin ich praktisch Ende 2011 schon ins Transplantationszentrum nach Bad Oeynhausen. Und da bin ich dann mit dem neuen Herz nach 7 Monaten entlassen worden. Und die ganze Zeit, da wurde es dann auch nochmal schlechter. Also Herzstillstand dann nochmal im Transplantationszentrum. Dann eigentlich im Februar 2012 eine Not-OP. Da hatte ich dann, ja, laut meinem Vater noch so 12 Stunden haben sie mir gegeben. Und da hat man dann in der OP eine kleine Keramikpumpe. Es kommt dann das linke Herz zur Unterstützung. Aber in der OP hat man gesehen, oh, das rechte Herz ist auch total ausgeleiert. Und dann hat man eine sogenannte ECMO, das ist so eine kleine Herz-Lungen-Maschine, haben vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer im Zuge von Corona schon mal gehört, wenn nichts mehr geht mit Beatmung, braucht der Körper Sauerstoff, dann schließt man die Leute praktisch an so eine ECMO an.
Also eine extrakorporale Möglichkeit, das Kohlendioxid aus dem Blut zu filtern und Sauerstoff anzureichern. Das kann man normalerweise bei der Lunge machen, aber das geht halt auch um das Herz zu unterstützen. Und bei dir war es, um genau, den kleinen Herzkreislauf da am Laufen zu halten. Das heißt, um das mal zusammenzufassen, das war schon so auf Kante genäht, viel mehr ging da nicht.
Nee, das war mit der ECMO war dann wirklich der letzte Schritt, bevor vielleicht man baut das eigene Herz, das war jetzt noch drin bei mir, ja. Man baut das komplett aus und schließt jemand an so ein Kunstherzsystem an. Vielleicht hat man das auch schon mal im Fernsehen gesehen. Die Leute haben dann so einen Rucksack auf. Da ist dann praktisch der so ein Motor drin, der treibt dann so ein künstliches Herz eigentlich an. Das ist dann so der letzte Schritt. Bei mir war es so, ich lag dann die ganze Zeit damit, ja, hatte praktisch so einen Gartenschlauch, ähnlichen Schlauch in der Leiste und dem Thorax, wo mein Blut durchfloss, konnte mich eigentlich null mehr bewegen die ganze Zeit. Mit so einem Kunstherzsystem kann man tatsächlich sogar nach Hause. Ich Genau.
Gut, so und jetzt bist du seit wie vielen Jahren transplantiert?
Im Sommer sind es 9 Jahre.
Jetzt lass mal kurz was gegen das Vorurteil tun, dass du doch jetzt nicht verantwortungsvoll mit dem gespendeten Herz umgehst, weil du jetzt Triathlon machst. Vielleicht kannst du das dazu nochmal was sagen, dass wir da sozusagen klar Schiff haben.
Das war natürlich erstmal ein langer Weg. Ich musste erstmal lernen, ich konnte alleine gar nicht mehr sitzen. Ja, wenn man sich 7 Monate einfach mal aufs Sofa legt und selbst wenn man gesund ist, die Muskulatur baut ja schnell ab. Das war erstmal die größte Challenge. Ich habe aber dann relativ schnell angefangen, ja, Rennrad zu fahren, in Anführungsstrichen. Also wir reden davon irgendwie im Durchschnitt von 12 Stundenkilometer. Ja, also langsam, aber stetig. Dann bin ich angefangen zu joggen, eigentlich nach einem halben Jahr wieder. Auch da mit 500 Meter, 250 hin, 250 zurück, das dreimal die Woche und dann immer so gesteigert ein bisschen. Schlussendlich bis dann der erste 10-Kilometer-Lauf, das war an Ostern 2013 in Paderborn. Das ist so mein Lieblingslauf. Und dann kam eigentlich mein erster Triathlon, praktisch genau ein Jahr nach meinem Herzgeburtstag, muss man sagen, am 9.6. Kleiner Triathlon und dann tatsächlich war schnell bei so einem Institut in Köln, die so Leistungstests machen, habe mich da halt immer testen lassen. Also wir sprechen von maximale Sauerstoffaufnahme und anaerobe Schwellen. Beim Laufen rechnet man ja in Minuten pro Kilometer und beim Radfahren halt nach Watt. Und da habe ich schnell gesehen, ich bin relativ, ja, gesehen nach anderthalb Jahren schon wieder auf so einem Niveau, dass ich vielleicht eben einen Ironman machen kann. Das war so ein bisschen mein Traum, keine Ahnung. Ich habe mir so einen Zettel gemacht mit so Dingen, die ich nochmal machen wollte. Also einen Berg besteigen, ja. Es waren natürlich erst kleine Dinge, wie halt so eine Runde laufen bei mir im Stadtwald in Köln. Ich habe damals in Köln noch gewohnt. Und dann habe ich halt gesehen, das funktioniert. Und habe dann in 2014, praktisch genau 2 Jahre nach der Translation, wieder halt einen Ironman gemacht in Frankfurt. Und dann bin ich nach Hawaii, zur Weltmeisterschaft eingeladen worden. Das war so eigentlich mein Traum. Da bin ich als Nicht-Transplantierter nie hingekommen, weil ich nicht schnell genug war und jetzt durch so eine Wildcard praktisch da hingekommen. Aber um das vorwegzunehmen, ich habe halt danach noch verschiedene, ich will jetzt nicht diese ganzen Events alle aufzählen, ich habe auch Mountainbike-Rennen gemacht und Ultraläufe, auch eine über die Alpen und da hat mich ein Team von der TU München, von Professor Halle betreut und man hat einfach geguckt, wenn man jeden Tag einen Marathon läuft, ja, über die Berge, das waren so 275 Kilometer in den 7-8 Tagen, orthopädisch ist er sicherlich nicht gesund, aber macht das was mit dem Herzmuskel, weil der ist einfach auch nur ein Muskel und der müdet. So war eigentlich die Annahme der Ärzte. Und mein Kumpel Ralf, der ist dann mitgelaufen, war so ein Team-Event. Also wir haben immer ein EKG gemacht, ein Echo, haben Blut abgenommen. Am Schluss dieser 8 Tage war meine diastolische Funktion vom Herz, die ist beim transplantierten Herz nicht ganz so gut. Die hatte sich sogar leicht verbessert, ja, und meine Pumpfunktion auch. Für das Herz waren die 46 Stunden Laufen in der Woche nicht schädlich.
Gut, so viel dazu. Verrückt ist es trotzdem, aber das ist eine andere Geschichte. Können wir auch positiv sein. Ja. Aber lass uns noch mal bitte darüber sprechen, wie geht's dir jetzt sozusagen in dieser Covid-Krise, wo viele Leute unzufrieden sind und ja, das kann man ja durchaus verstehen. Was ist dein Rat an diese Menschen?
Vorab erstmal unzufrieden in einer gewissen Art und Weise bei Dingen, die ich eben nicht tun kann, bin ich auch. Aber um einen Tipp zu geben vielleicht, ja, diese Wettkämpfe und das Reisen, meine Struktur ist halt auch so weggebrochen. Das hat auch so mental, ging es mir letztes Jahr auch nicht wirklich gut. Und dann habe ich aber angefangen zu sagen, genau wie ich mir beim Sport oder nach der Transplantation diese kurz-, mittel-, langfristigen Ziele gesetzt habe oder auch Pläne, mache ich das jetzt auch. So habe ich zum Beispiel für mich beschlossen, im September letzten Jahres, ja, es ist leider nicht ganz aufgegangen, habe ich gesagt, an Ostern diesen Jahres, also erstmal auch 6 Monate quasi dazwischen, wird sich nicht viel ändern. Deshalb sollte man für sich das weiter nach hinten schieben, dass es besser wird. Das ist so ein Tipp von mir zumindest. Also mir hilft das. Das hat mich fasziniert. Da, wo ich in Spanien war, bin ich mit Spaniern immer Rad gefahren. Und die haben in den 6 Wochen nicht einmal über Corona geredet. Und das fand ich zum Beispiel gut, weil die meinten, über was reden, was sie selber, sie können es nur beeinflussen, um sich an die Spielregeln halten, aber sie können es sonst nicht beeinflussen. Deshalb reden sie einfach nicht drüber. Und das hat mir gut getan. Aber trotzdem kann ich mich ja bewegen. Und das Gute ist, ich kann gleich einfach rausgehen. Ich kann spazieren gehen, kann aber im Vergleich dann natürlich, und das hinkt natürlich auch ein bisschen zu der Zeit, wo ich an dieser Maschine lag, da konnte ich nicht mehr mein linkes Bein bewegen, ohne dass ich bewusstlos geworden bin. Ich konnte mir meinen Hintern nicht abputzen. Ich konnte mir keinen Kaffee machen. Ich konnte nicht spazieren gehen. Das konnte ich alles nicht. Und das muss man sich mal vorstellen, wie das ist. Ich kann Leute verstehen, Ja, die haben 2, 3 Kinder, die haben selber einen Job. Alles muss man von zu Hause machen. Dass das irgendwann nervt und dass die Leute eingeschränkt sind, kann ich komplett verstehen. Also in meinem Freundeskreis, da ist es eher auch dieses eher, sage ich mal in Anführungsstrichen, Luxusproblem, was die haben. Wenn mir einer gesagt hätte damals, dein Herz wird wieder, setz dich mal einfach ein Jahr zu Hause hier hin, hätte ich gesagt, wo soll ich das unterschreiben?
Emma, lass uns noch mal kurz über das Thema Organspende sprechen zum Abschluss unseres Gesprächs. Aber welche Rolle spielt für dich zum Beispiel das Thema Dankbarkeit des Spenders?
Dankbar bin ich immer. Gerade wenn ich so ja an solchen Events teilnehme, da durchs Ziel laufe, dann gucke ich schon immer in den Himmel und bedanke mich da. Wer auch immer das zu Lebzeiten diese Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise die Angehörigen, da bin ich sehr, sehr dankbar. Es sind ja auch geschenkte Jahre im Prinzip. Bei allen Menschen geht Lebenszeit weg und bei den Transplantierten, die keine Chance mehr hatten, gerade bei Herz und Lunge ist es dann meistens auch vorbei. Da kommt ja praktisch jeden Tag ein Tag dazu. Also so sehe ich das. Ja, und die Tage versuche ich natürlich möglichst gut zu nutzen. Gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es halt.
Wie gehst du denn damit um, dass es ja durchaus eine Verbindung gibt zwischen dem Tod deines Spenders, ist natürlich auch ohne eine Transplantation verstorben, und deinem Weiterleben? Also auch wenn es da keine ursächliche Verbindung gibt, gibt es natürlich eine Verbindung.
Weil, wie du es eben schon so schön gesagt hast, der Mensch ist ja gestorben, warum auch immer. Einfach haben die diese Entscheidung getroffen, worüber ich natürlich sehr glücklich bin. Aber der wäre jetzt einfach auch so gestorben, beerdigt worden mit dem Herz halt noch. Finde ich hundertprozentig klar. Da gab es kein Zurück mehr oder das ist einfach passiert. Und ich habe auch nie Gedanken gemacht, dass ich mich durch das Organ verändere, durch die Geschichte verändert man sich. Durch das, was ich eben erzählt habe, dieses, dass man weiß, man hat irgendwie dreimal einen Herzstillstand und da war es eigentlich vorbei und nur durch Maschinen oder durch andere Menschen hat man weitergelebt. Das verändert einen natürlich und da sieht man Dinge anders. Aber das Herz selber ist einfach auch Muskel und der Motor, der Antrieb vom Menschen.
Ist es für dich in der Tat einfach nur ein Muskel, wenn auch ein besonderer? Oder die Idee, die es hier auch gibt, ist, dass das Herz nochmal mit Emotionen aufgeladen ist, vielleicht sogar mit einer Seele aufgeladen ist. Es gibt dann die Idee, dass man sagt, man hat bestimmte Eigenschaften vom Empfänger übernommen, gerade noch beim Herz. Hast du solche Gedanken?
Nee. Das können mir auch die Leute bestätigen, die mich sehr, sehr lange kennen, dass ich eigentlich am Anfang natürlich sehr nachdenklich war über die ganzen, aber sage ich mal, ein paar Bierchen trinke, ja, und dann bin ich genau, also das heißt jetzt nicht, ich bin nicht wie früher, wenn ich kein Bier trinke, aber ich trinke auch nicht oft welches, aber dann ist man ja so ein bisschen lockerer, ja, und dann bin ich genauso wie vor 20 Jahren. Also das ist überhaupt kein Unterschied. Also das Herz hat definitiv, ich kann jetzt ja sagen, das war von einer Frau, ja, ich habe eben Schuhtick, ich habe so viel Sneaker und Laufschuhe. Aber den Tick hatte ich auch schon vorher. Es kommt jetzt nicht durch das Frauenherz, was ich eventuell bekommen habe, wenn die Person dann groß genug war. Ich kenne auch ein paar andere Herztransplantierte und niemand, den ich kenne, sagt, er ist jetzt verändert durch dieses Herz. Na, man ist so ein bisschen näher am Wasser gebaut zum Beispiel. Das kommt aber auch wieder durch die Geschichte. Wo ich krank geworden bin, habe ich sehr viel geweint. Ja, für mich, weil ich das alles nicht verstanden habe und weil es mir auch einfach schlecht ging. Ich hatte Schmerzen, ich war traurig und dann... Ja, früher war ich nicht so emotional, habe das nicht so rausgelassen, aber das befreit ja auch ein bisschen. Und ich glaube, das habe ich jetzt eher. Ich gucke jetzt irgendeinen Film und der ist traurig, ja, und wenn ich denke, ich muss weinen, dann weine ich halt. Und das kommt schon so, das hat diese Geschichte, diese Herzgeschichte einfach mit sich gebracht.
Gibt es denn noch einen Wunsch, einen Tipp, den du hast, wenn Leute sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen oder vielleicht auch nicht auseinandersetzen wollen?
In Berlin gibt es ja so einen Verein, Junge Helden, ja, die haben als Slogan oder entscheidend ist die Entscheidung. Und das finde ich wichtig. Ich fände halt gut, wenn einfach jeder Organspender ist oder jeder müsste sich einmal kurz mal drüber nachdenken, ob er das will oder nicht. Also wenn man das auch nicht will, finde ich das völlig in Ordnung. Nur irgendwie ein Organ empfangen zu wollen und keins spenden zu wollen, das steht ja irgendwie im Widerspruch. Das finde ich irgendwie, wenn das aus religiösen Gründen zum Beispiel so ist, dass man keins empfangen darf und auch keins spenden will, weil man denkt, der ganze Körper muss unversehrt irgendwohin aufsteigen oder so, kann ich komplett verstehen.
Also, machst du heute noch ein bisschen Sport?
Und ich habe tatsächlich, bin auf der Rolle so, ich habe da so ein, man wird so praktisch am Computer so ein animiertes Programm, wo man auch gegen andere Leute fahren kann dann. Da bin ich heute Morgen Intervalle so gefahren. Und so eine Stunde 15 bin ich schon gefahren.
Ja, Elmar, dann bedanke ich mich doch für deine Gedanken und deine Tipps für Leute, die sagen, ist eine doofe Zeit, die es natürlich auch ist.
Ist definitiv so, ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Heiko, ciao. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.